Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, Christopher Hansen. Er hat den Artikel, den ich in meinem Milei-Video bereits zitiert habe, geschrieben, Milei versus Hoppe, und er ist ein Fellow vom Mises-Institut in den USA und er ist ein Forschungsassistent beim Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig. Und herzlich willkommen, Christopher Hansen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, jetzt warst du vor kurzem auch noch bei der Property and Freedom Society in Bottrum bei Hans-Hermann Hoppe und hast nochmal einen Vortrag über Milei und seine Wirtschaftspolitik, Zentralbankenpolitik gehalten. Lass uns gerne ein bisschen ins Thema kommen, oder worüber genau hast du das Referat gehalten?
Ja, also in Bottrum habe ich dann versucht, mehr generell zum Thema Milei und die österreichische Schule was zu sagen. Mhm. Also Milei behauptet sehr gerne und sehr oft, dass er hat Mises zigmal gelesen, er hat Rothbard und Hoppe gelesen, dass immer wenn er einen Augenblick Ruhe hat, dann nimmt der Human Action oder sonst ein österreichisches libertäres Buch und liest es. Und das hat er gemacht ungefähr 10 Jahre lang jetzt. Was er so selbst erzählt hat von seiner Biografie. Und dann müsste man ja glauben, dass dann weiß er auch unglaublich viel über die österreichische Schule und so weiter. Und dann hat es natürlich auch ein gewisses Gewicht, wenn er dann was dazu sagt. Aber ich habe dann versucht zu schauen, wenn wir dann ein bisschen tiefer gehen, was meint er dann? Also was, wenn es so konkreter wird, was sagt er dann zu verschiedenen ökonomischen Themen? Natürlich auch Geldtheorie und Geldpolitik, was vielleicht am berühmtesten, am bekanntesten ist von Mileys Politik hier, aber auch so mehr generell. Und da habe ich herausgefunden, dass da ist eigentlich nichts da, muss ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen streng ausgedrückt, ja. Aber das denke ich wirklich. Milei, er will gerne einen freien Markt. Er ist kein Sozialist, also das ist offensichtlich, das würde ich nicht behaupten. Aber das ist ja auch nicht, also das ist nicht besonders österreichisch oder libertär zu sagen. Ursula von der Leyen ist auch kein Sozialist, oder?
Aber das ja.
Naja, die würde zumindest selbst behaupten, dass sie sei kein Sozialist.
Also die komplette Verstaatlichung der Produktionsmittel ist wahrscheinlich etwas, das würde nicht mal Ursula von der Leyen so ausdrücken. Ich sag mal so, aber ist das bei den Peronisten oder Kirchneristen in Argentinien überhaupt so? Die sind auch nichts anderes als, sagen wir mal, Sozialdemokraten. So hat Oskar Graues mal ausgedrückt. Wir können jetzt auch nicht von Peron oder Kirchner sagen, sie sind Kommunisten im Sinne zum Beispiel Lenins oder Stalins. Das wäre zu viel. Ja. Aus libertärer Perspektive kann man das so sagen, aber das wäre zu viel, ja. Bei Milei ist es halt so, dafür wird er immer wieder mit Preisen überhäuft. Das sieht die libertäre Szene sehr gerne, dass er die ganzen Namen nennt. So Mises, Hoppe, Rothbard, die lobt er immer in höchsten Tönen. Er geht aber selten tatsächlich ins Detail, wenn man sich das genau anhört. Ich kann natürlich verstehen, dass das bei vielen Libertären sehr gut ankommt, dass sie endlich mal hören, ja, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, das sind die großen Theoretiker der österreichischen Schule, aber er verknüpft das mehr mit persönlichen Geschichten, wie er darauf gestoßen ist, als genau, dass er sehr tief ins Detail geht. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Und genau in diese ökonomischen Details will ich jetzt ein bisschen reinspringen. Und vielleicht als kleine Vorbemerkung dazu. Also ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel hier Theorie des Geldes und der Umlaufmittel von Ludwig von Mises gelesen. Wo bist du, warst auch schon mal auf anderen Podcasts mit Bob Murphy zum Beispiel und bist da ein gutes Stück Experte drin. Ich habe Amerikas große Depression von Murray Rothbard vom Amerikanischen ins Deutsche übersetzt. Ich kenne mich ein bisschen mit der Theorie aus. Nun müssen wir aber bei den meisten Libertären und den Zuschauern auf meinem Kanal schon davon ausgehen, dass diese Leute sich nicht den lieben langen Tag mit Ökonomie beschäftigen, so wie du und ich das gerne tun, weil das irgendwie unsere Arbeit oder unser Hobby ist, sondern dass die Leute sehr wenig davon verstehen. Und vielleicht möchte ich ein bisschen mit dem Grundproblem anfangen. Milei hat in seinem Wahlkampf davon gesprochen, dass er die Zentralbank in die Luft sprengen möchte. Die Zentralbank in Argentinien war bereit, also es gab bereits eine Hyperinflation noch bevor Milei das Amt angetreten ist. Davon wird die ganze Zeit geredet. 200% Hyperinflation. Nun hat Milei das Amt übernommen. Und nun stehen so ein bisschen verschiedene theoretische Ökonomiegedanken gegeneinander. Das eine ist, dass es heißt, die Zentralbank darf halt nicht weiter Geld drucken, weil, wie wir als Österreicher, aber ebenso wie die Monetaristen sagen, Geldmengen oder Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Genau. Und deswegen sollte eine Zentralbank schlicht aufhören, Geld zu drucken. Und wenn wir die Zentralbank gleich grundsätzlich abschaffen würden, also wir sprechen hier ein bisschen über theoretische Ökonomie, wir sprechen nicht über Politik und über demokratische Politik. Das ist immer noch was anderes. Man kann den lieben langen Tag lang behaupten, das können sie gar nicht, weil man nicht die Mehrheit im Parlament hat. Das spielt jetzt alles erstmal gar keine Rolle. Man muss jetzt erstmal die grundsätzlichen ökonomischen Tendenzen überlegen. Und die Vorstellung, die Abschaffung einer Zentralbank, womit ja Geld drucken physisch unmöglich wird,
ja,
die würde zu einer Hyperinflation führen. Das steht im Raum. Klingt für mich widersprüchlich und ist es auch.
Ja.
Magst du ein bisschen erklären, worauf,
ja,
warum denken Leute, dass das passieren würde?
Das hat wahrscheinlich verschiedene Ebenen. Wenn wir so erstmal rein oberflächlich schauen, dann ist das moderne Geld wahrscheinlich, also in allen Ländern, alle, die mir bekannt sind zumindest, ist das moderne Geld ein Guthaben oder ein Schulden. Also es ist halt ein Passiver der Zentralbank. Ist so aufgeführt. Und dann könnte man ja denken, wenn die Zentralbank nicht mehr da wäre, wenn man die abgeschafft hätte, also dann ist das Geld ja immer noch da, es ist immer noch ein Guthaben, aber es gibt nichts mehr da. Also es gibt ja keine Zentralbank, sonst keine Institution, die dieses Guthaben einlösen würde. Das ist rein oberflächlich, das ist eigentlich nur eine Buchhaltungsfrage, dass es so ist. Das ist zum Teil historisch, dass ursprünglich, wenn Geld noch goldgedeckt war, dann war das Geld, dann waren die Scheine ja eigentlich wirklich Guthaben. Dann könnte man im Prinzip zu der Zentralbank gehen und sagen, bitte geben Sie mir, was auch immer, 10 Gramm Gold oder 10 Mark in Gold oder Dollars in Gold oder was auch immer. Das ist rein historisch und dann rein institutionell macht man es weiter so, weil so ist die Integration zwischen Zentralbank und dem Bankwesen einfacher. So, das ist so rein oberflächlich institutionell. Dann rein theoretisch gibt es dann auch die Behauptung oder das Argument, dass ein pures Fiat-Geld oder was Mises auch auf Deutsch Zeichengeld genannt hat, das ist eigentlich unmöglich. Also ein Geld, das überhaupt keine Deckung hat, das sowas kann es nicht geben. Weil, das habe ich auch in meinem Artikel, den du erwähnt hast, ein bisschen beschrieben. Es gibt dieses Final Period Problem. Also das, wie würde man auf Deutsch sagen, dass...
Das letzte Periodenproblem habe ich auch selber googeln müssen, wie das heißt, ja.
Ja, ja. Wo die, jetzt habe ich vergessen, wer das war, aber das steht auch in meinem Artikel. Also man hat gesagt, dass am Ende im finalen Equilibrium-Gleichgewicht, dann wird es kein Geld mehr geben. Also hat man alles getauscht, was man tauschen kann, wird das Geld keinen Wert haben, weil niemand will mehr tauschen, mehr was tauschen, dann will auch niemand mehr Geld haben. Also an diesem Endstadium dieser Endperiode wird es dann überhaupt kein mehr Geld geben. Das Geld wird seinen Wert komplett verlieren. Und dann sagen die Leute, naja, aber dann in der Zeit gleich davor oder am Tag gleich davor, dann werden die Leute auch sagen, ah ja, aber morgen wird das Geld Wert komplett verlieren. Dann wollen wir natürlich auch heute kein Geld haben, weil warum sollten wir es dann bis morgen behalten? Dann haben wir einfach nur Verlust damit. Und dann würde man, das ist dann T-1, dann T-2, also am Tag davor wieder, wird man dasselbe sagen. Also das wird man einfach immer wieder sagen und dann ist das Ergebnis, dass heute kann das Geld keinen Wert haben, weil man würde so denken, weil man hat dieses Problem am Ende. Und dann ist die Konklusion davon, dass dann sagt man, naja, also dann kann es also kein Fiat-Geld geben, also kein Geld, dessen Wert nur darauf beruht, dass man es als Geld benutzt. Das ist so der Gedanke, die Idee hier.
Mit anderen Worten, Deckung müsste theoretisch immer vorhanden sein, auf die eine oder andere Art und Weise.
Genau.
Und auf diese Deckung.
Wenn Deckung da ist, dann sagt man, also das Geld hat Wert. Eigentlich nie, überhaupt nicht als Geld, müsste man eigentlich sagen, aber weil es ein Guthaben ist, weil man man kann es gegen Gold eintauschen und dann ist das Gold nur wertvoll, weil man kann das Gold als Schmuck oder irgendwie in der Industrie verwenden. Also logisch gesehen müsste man sagen, dass das Geld an sich hätte überhaupt keinen Wert. Und nur wegen der Golddeckung oder weil es durch finanzielle Aktiva gedeckt ist oder so etwas Ähnliches, müsste man sagen.
Okay, und hängt jetzt in dem Artikel Qualität des Geldes von Philipp Bargus, geht er auch selber ein Stück weit davon aus, dass die Erwartungshaltung der Leute selbst dafür maßgeblich ist, wie sie, in welcher Währung sie zum Beispiel sparen und so weiter und so fort. Und dementsprechend können wir jetzt nach dieser Ausführung auch davon ausgehen, wenn die Leute glauben, ohne die Zentralbank, wo unser Geld nichts weiter als ein Vermögenswert auf der Passivseite ist, gehen sie davon aus, das wäre weg. Wenn wir uns jetzt realistisch vorstellen, wir haben die Zentralbank, die Becerra in Argentinien und dort geht Milei jetzt hin und vernagelt die mit Brettern, schmeißt die ganzen Leute raus, sie kommen am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit. Das physische Gelddrucken ist jetzt unmöglich von Seiten der Zentralbank. Klar, Geschäftsbanken drucken auch Geld, aber im Endeffekt läuft alles irgendwann auf die Zentralbank hinaus. Der Zuschauer, der sich das nochmal genauer anschauen möchte, der kann nochmal das Ferngespräch zwischen mir und Benjamin Mutlak hören. Dort gehen wir genauer darauf ein. Wenn die Zentralbank also weg wäre, wie wäre die weitere Entwicklung? Also wir sind ein bisschen in der Theorie, aber trotzdem müssen wir diesen Gedanken ja weiterspinnen. Und vor allem ist es ja das, was eigentlich Milei im Wahlkampf immer propagiert hat, wie es werden würde.
Also
wie sähe die Entwicklung aus?
Es ist ja klar, dass natürlich ist die Erwartungen der Leute sind sehr wichtig, wenn wir den Wert des Geldes verstehen wollen. Nur um
Final Periods Problem. Ja.
Also das Problem hier ist, das stimmt ja gar nicht. Also rein, was sagt man, anekdotisch oder naja, empirisch. Ich habe keinen getroffen, die so dachte, dass das am Ende der Zeit wird das Geld seinen Wert verlieren. Also will ich heute nur Geld haben, weil die Zentralbank irgendwie den Wert garantiert. Also man müsste dann auch sagen, dass, naja, dann müssen die Leute ja dann auch sehr genau die Assets, die Balance Sheet der Zentralbank studieren, um festzulegen, wie viel ist das Geld eigentlich für mich wert. Das macht keiner eben. Also ist etwas sehr komplett falsch. Und nur ganz kurz gesagt, ist es ja nur, also als Österreicher und eigentlich generell als Ökonomen sind wir mit Zeitpräferenz bekannt. Das heißt dann auch, dass sowas sehr weit in der Zukunft liegt. Alles in der Zukunft wird ja irgendwie diskontiert, Kosten und Verluste und Gewinne. Und wenn es dann so weit in der Zukunft ist wie das Ende der Zeit, dann wird es eigentlich, also rechnet man einfach nicht damit, dann wird es komplett diskontiert. Und dann ist es einfach so, wenn es auch so wäre, also wie mit diesem Final Period Problem, dann hat es heute keine Relevanz. Zurück zu der Zentralbank. Also, was passiert, wenn wir die Zentralbank abschafft? Dann ist ja erstens, dann wird kein neues Geld wird mehr geschaffen. Das ist alles vorbei. Und natürlich auch, müsste man sagen, dass diese rein formelle Beziehung zwischen Geld als Guthaben und dann den Assets der Zentralbank, diese Beziehung ist ja dann auch komplett sagen wir, aufgelöst. Also, man kann sich theoretisch vorstellen, dass die Leute tatsächlich sehr damit beschäftigt sind, wie viel Gold hat die Zentralbank, welche finanzielle Assets hat die Zentralbank. Und das ist dann alles sehr wichtig für die Leute, wenn sie ihrer Erwartung der Preisentwicklung oder ihrer Vorstellung über den Wert des Geldes und sowas, wenn sie das festlegen. Ich denke, das ist theoretisch möglich, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das besonders aktuell ist. Also würde ich sagen, dass das erste und primäre Ergebnis, wenn wir diesen Zentralbank schließen, ist, dass dann wird kein Geld mehr gedrückt. Und das verstehen die Leute, wenn ich so gleich am nächsten Tag, dann sehr schnell danach, dass die Geldmenge wird nicht mehr erhöht. Und dann verändert sich die Erwartungen der Leute entsprechend. Dann erwartet man ja nicht mehr eine Preisinflation, weil die Ursache der Preisinflation ist jetzt weg. Die Ursache jeder Preisinflation ist letztendlich eine Erhöhung der Geldmenge. Das können wir auch weiter besprechen, wenn du willst.
Also auf meinem Kanal, denke ich, sind die meisten Leute zumindest libertär genug, dass sie dieses Prinzip grundsätzlich verstehen. Ich denke, die meisten Leute, die verstehen das nicht. Die komplette Modern Monetary Theory besteht ja im Prinzip nur, um Ausreden dafür zu erfinden, warum dieser Zusammenhang nicht existiert.
Ja.
Sie reden die ganze Zeit darüber, so Geldmengenausweitung und Preissteigerung, die stehen in keinem Verhältnis dazu, die versuchen eigentlich alles. Ja. Da gibt es die ganzen Wirtschaftsschulen darüber, nur um diesen Zusammenhang zu verschleiern. Aber ich denke, bei meinen Zuschauern, denen ist das geläufig.
Ja. Und dann wird es natürlich auch so sein, dass wenn man dann schnell, ziemlich schnell lernt, dass das Geld, sagen wir der Peso, oder theoretisch könnte es auch mit der Euro, mit dem Euro passieren, das Geld wird dann, man hat nicht mehr eine Preisinflation, sondern eine Preisdeflation. Angenommen, dass es so zumindest ein geringes Wachstum in der Wirtschaft gibt. Also, dass das Geld dann langsam nicht mehr Wert verlieren, aber die Preise werden geringer und das Geld gewinnt an Wert. Und dann wollen die Leute dann sehr wahrscheinlich sagen, werden die Leute sehr wahrscheinlich sagen, dass wir müssen nicht jetzt unsere Pesos alle weggeben, bevor sie Welt verlieren. Wir können einfach jetzt auch den Peso ein bisschen sparen und können ein bisschen langfristiger planen mit unseren Pesos. Wir müssen nicht gleich in irgendetwas investieren. In Argentinien haben sie das so gemacht, haben sie meistens so schnell sie konnten einfach Dollars gekauft und haben dann Ersparnisse in Dollars gehabt. Ich weiß, Oskar Grau hat auch bei Mises und anderswo ein bisschen über oder ziemlich viel über Milei geschrieben. Er hat gesagt, das ist quasi so eine spontane Dollarisierung in Argentinien. Ich würde ja behaupten, dass also, wenn die argentinische Zentralbank wirklich abgeschafft würde, dann würde der Peso sehr schnell eine bessere Währung sogar als der Dollar werden. Weil der Dollar an sich ist auch inflationär. Er ist nicht so inflationär wie der Peso heute oder die letzten 5 Jahre oder ja seit den 2000 ungefähr. Aber trotzdem inflationär. 2, 3, 4, 5% pro Jahr unter Corona natürlich viel mehr. Also eine schlechte Währung an sich. Und der Peso würde dann eben viel besser werden.
Ich meine, lass mich mal versuchen, das von etwas abstrakter Ökonomie runterzubrechen auf ein Level für den Durchschnittsbürger, der diese ganzen Prozesse nicht in der Theorie nachvollziehen will, sondern der in Buenos Aires auf der Straße bei einer Wechselstube steht. Ja? Die Kreditwirtschaft und also das mit tatsächlich Geschäftsbanken vor Ort, wie hier in Deutschland vergleichbar mit der Sparkasse oder der Volksbank, ja? Die Leute haben durchaus ein normales Girokonto bei einer solchen Geschäftsbank, das in Pesos läuft. Eine Wechselstube, die auf der Straße sehr viel stattfinden, die funktioniert aber in US-Dollar. Also Leute gehen dorthin und sie haben zwar ein Gehalt, das sie in Pesos erwirtschaften, aber in der Wechselstube tauschen sie die physischen Goldscheine, was bei Pesos sehr, sehr viel ist. Ich hatte Alessandro Fustillo bereits bei mir im Ferngespräch und er sagte nur so, da kriegt man buchstäblich eine Tüte voller Pesos. Also das ist eine sehr große Menge, wofür man sehr, sehr wenig zurückbekommt. Aber zurückbekommt im Sinne von realen Güterwerten. Aber der Punkt bleibt im Endeffekt. Um zu sparen, tauschen sie dieses Gehalt dann am Ende in der Wechselstube in US-Dollar ein. Und hier reden wir von zwei verschiedenen Wechselkursen. Der eine ist der offizielle und der würde bei irgendwelchen Banken funktionieren, die reguliert sind, und die Wechselstuben, die sind recht unreguliert oder waren es vor Amtsantritt Milleis. Und inzwischen sind diese Kurse einigermaßen aneinander angeglichen. Aber den US-Dollar hat man zum Sparen benutzt, den Pesos für die ganz normalen, einfachen Geschäfte, solange es nicht zu hochwertig wird. Also kein Mensch kauft ein Haus jetzt im Peso, da bräuchte man eine LKW-Ladung. Und das ist das Reale, was Argentinier physisch vor Ort haben. Und wenn jetzt die Zentralbank weg ist, dann laufen diese Kredite bei Geschäftsbanken ja nichtsdestotrotz weiter. Und die ursprüngliche Idee war ja die Abschaffung der Zentralbank. Das würde den Pesos wieder aufwerten. Dann kam aber die Dollarisierung ins Gespräch, weil viele Argentinier sich ja auch schon denken, Milei hat selber im Wahlkampf gesagt, der Pesos taugt nicht mal als Dünger oder solche Sprüche. Und eine Dollarisierung voranzutreiben, da haben auch andere Argentinier beim Mises-Institut den Plan vorgelegt, wie das aussehen soll. Und jetzt sieht es aber so aus, als ob beides nicht kommt.
Ja.
Und also ich finde es ganz schwierig, also Mileys Wirtschaftspolitik, die scheint sich auch irgendwie alle paar Monate geändert zu haben, auch wenn er jetzt so lange im Amt ist oder sowas. Kannst du mich chronologisch ein bisschen durchführen, wie die Reise war von im Wahlkampf, wir sprengen die Zentralbank in die Luft zu, naja, jetzt irgendwie dieses, sie behaupten, die Geldmenge wurde fest gekoppelt, aber in der Realität sehen wir, dass die Zentralbank weiter Geld
drückt. Also am Anfang, also die Argentinier sprechen jetzt von mit drei Phasen. Es scheint mir, dass diese Phasen sind ziemlich frei erfunden. Sie reden, als ob es einen großen ökonomischen Plan gibt in diesen Phasen, aber diesen Plan habe ich nie gesehen. Und andere sagen, naja, das ist einfach Rhetorik. Aber sie reden von drei Phasen und das ist an sich eine gute Einteilung. Wenn wir einfach so darstellen wollen, was passiert ist. Am Anfang haben sie versucht, die Inflation zu kontrollieren, ein bisschen runterzubringen. Also gleich, wann ist der eingetreten? November 2023, glaube ich. Da war 2023 wurde die Geldmenge verdreifacht und die Preisinflation war dementsprechend hoch. Jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf. Und dann im Jahr 2024 wurde die Erweiterung der Geldmenge etwas entschleunigt. Die Geldmenge wurde ungefähr verdoppelt im 2024.
Was ja brutal ist. Also zumindest für anarcho-kapitalistische Politik. Also das ist auch nicht nichts. Das ist im Vergleich zu vorher vielleicht nicht mehr so übertrieben. Aber das ist immer noch keine libertäre Politik. Ja. Aber wollen wir nur mal festhalten
an der Stelle. Also in Argentinien, also 2023 war wirklich so ein Ausnahmejahr. In den vorherigen Jahren unter den Peronisten, dann war das auch so ungefähr eine Verdoppelung jedes Jahr. Also an sich hat Milei nichts Großes hier getan, muss ich sagen.
Ja.
Aber das war so Phase 1, ein Versuch, die Inflation ein bisschen zu kontrollieren. Phase 2 wurde, das habe ich vergessen, genau wann, aber im 2024 haben sie dann Phase 2 eingeführt und haben sehr wie heißt das? Also ist ja groß herausgerufen. Haben sie versucht, mehr Freiheit, mehr Währungskontrolle und so weiter ein bisschen abzubauen und auch die Entwertung der Währung ein bisschen zu kontrollieren. Die Währung durfte nur, ich glaube, 1% pro Monat an Wert verlieren, also dem Dollar gegenüber. Und dann Phase 3 läuft dann seit April dieses Jahres. Und da haben sie alle oder fast alle Währungs- und Kapitalkontrolle beendet. Und Währung, der Kurs, der Währungskurs kann sich frei entwickeln. Es ist aber so, dass seit dem Anfang, wenn wir nur an den Währungsmarkt schaut, ganz am Anfang in Oktober 2023, dann ich glaube, es war ungefähr 390 Peso pro Dollar war der Währungskurs. Das war komplett utopisch, das war komplette Fantasie. Und dann hat Millet am Anfang gesagt, das stimmt überhaupt nicht, das müssen wir korrigieren und gleich 50 oder so Prozent entfernen. Das heißt aber nur, dass er hat versucht, das muss man ihm geben, er hat versucht, den offiziellen Kurs, den realen, den Schwarzmarktkurs ein bisschen näher zu kommen. Und dann danach wurde der Peso immer jeden Monat ein bisschen entwertet, auch weil die Politik ja weiter sehr inflationär war. Man hat weiter die Geldmenge erweitert.
Vielleicht mal kurz einwerfen, Millet hat das auch zugegeben. Also da gibt es auch, ich spreche leider kein Spanisch, deswegen konnte ich das nicht im Original nachvollziehen, aber ich habe das in mehreren Quellen gegeben, dass Millet in Talkshows gesessen hat und gesagt hat, ja, die Geldmenge wurde weiter ausgeweitet. Das ist hier keine Theorie, die irgendwelche Österreicher jenseits von Millets Politik machen, sondern Millet hat das gesagt.
Man muss auch nur die Daten der argentinischen Zentralbank anschauen. Genau. Das ist also ziemlich offensichtlich. Ich glaube, das wird niemand leugnen, dass es so ist. Naja, auf jeden Fall dann auch nach Phase 3, also ab April, dann ist der Peso weiter entwertet worden, die Inflation ist weitergegangen. Millet oder die Zentralbank hat gesagt, dass wir wollen, also der Peso lassen wir frei, aber nur bis 1.400 Peso pro Dollar. 1.470 ungefähr Peso pro Dollar. Das ist so der Deckel, drüber darf der Kurs nicht kommen. Das wäre dann, also das ist an sich auch eine große Entwertung, das ist fast die Hälfte seit, das hat fast 50% an Wert verloren seit Millets erste große Entwertung. Das ist so ungefähr Stand jetzt. Also dann hat der Peso hat immer wieder an Wert verloren und hat dann den Deckel erreicht hier letztes Wochenende. Donnerstag, Freitag vor einer Woche. Ich war tatsächlich, da hatte ich dann meinen Vortrag in Bodrum. Ich war tatsächlich ein bisschen besorgt, dass es alles so kaputt gehen würde, bevor ich was dazu gesagt hätte. Aber ist doch nicht ganz passiert. Und dann, ich habe vergessen, ob das Montag oder Dienstag war, dann hat der US-Finanzminister Bessent eine Riesenkredite an Argentinien gegeben. Damit sie so weitermachen können. Aber das Grundproblem, und dann hat der Währungskurs sich auch ein bisschen stabilisiert. Es ist aber auch jetzt so, es war ja ab April auf jeden Fall, waren eigentlich, soweit ich weiß, gab es keinen Schwarzmarktkurs mehr, einfach weil jetzt war der Peso tatsächlich frei, dann gab es nur der eine Kurs. Jetzt ab letztem Wochenende gab es dann wieder einen Schwarzmarktkurs, weil die Zentralbank wollte den Kurs deckeln und dann ist natürlich, das ist eine Preiskontrolle, dann versucht der Markt oder gibt es Leute, die sehen, dass hier gibt es eine Profitmöglichkeit und haben dann wieder den Dollar schwarz gehandelt in Argentinien. Das hat sich, wie gesagt, ein bisschen beruhigt seit Dienstag, glaube ich, war es. Aber es ist dann eine Frage, wie viel Dollars wollen die Amerikaner da reinstecken? Weil das Grundproblem bleibt, dass die argentinische Politik ist sehr inflationär, das kann sich natürlich auch verändern, aber das, bevor das sich verändert hat, dann kann man eigentlich, dann gibt es keine andere Lösung des Problems.
Ich hatte im Vorfeld schon mal gelesen, meine ich, dadurch, dass die Argentinier, und Argentinien ist im Gegensatz zu vielen anderen lateinamerikanischen Ländern ein deutlich größeres Land als zum Beispiel El Salvador, die auch dollarisiert sind oder so, dass, glaube ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher über die Zahl, aber irgendwie ein Fünftel oder was der Dollarmenge wäre bereits in Argentinien und so weiter. Was haben die Amerikaner für ein Interesse daran, den Argentinier, also der, dem argentinischen Staat Geld zu leihen?
Das ist eine gute Frage. Also
wenn ich es mir selbst erklären müsste, würde ich sagen, das Ausfallrisiko ist gigantisch, dadurch steigen natürlich auch die Zinsen.
Ja.
Nun hat der argentinische Staat durch Schulden der Zentralbank immer die Möglichkeit, diese Schulden auf die Bürger abzuwälzen. Ja. Ob es im Interesse des amerikanischen Staates ist, das Risiko einzugehen.
Ja, also ich sehe nicht richtig, welche wirtschaftliche Vorteile die Amerikaner daraus ziehen können. Der argentinische Staat oder die argentinische Zentralbank, das ist ja dasselbe am Ende, wird weiter große Schulden anhäufen. Sie haben ja, sollten wir auch erwähnen, sie haben ja das war auch in April dieses Jahres, haben sie ja wieder eine große Kredite von der IWF und von der Weltbank gekriegt. Ich glaube, das war 44 Milliarden insgesamt. Mhm. Das haben sie jetzt alles, also nur um den Wechselkurs zu erhalten, haben sie das fast alles jetzt aus dem Fenster geschmissen. Und da sind riesige Schulden. Also so rein oberflächlich wirtschaftlich sehe ich nicht, was die amerikanische Regierung da zu gewinnen hat. Dann kann man dann ein bisschen spekulieren, ein bisschen verschwörungstheoretisch vielleicht auch, dass die Amis, die Amerikaner wollen die Chinesen aus Argentinien verdrängen. Mhm. Die Chinesen haben auch die Argentinier Kredite gegeben. Ich glaube, das war 5 Milliarden Dollar. Ist das eine. Es hat aber bis jetzt nicht geklappt. Also die hat Milei auch bestätigt, diese Beziehung zu China zumindest für den Augenblick. Das andere ist, dass es gibt angeblich in Argentinien und Chile und Bolivien riesige Lithium-Minen, Lithium-Vorkommen. Und das ist ja generell von Interesse, wenn man so sehr mit modernen E-Autos und so weiter unterwegs ist. Also für Elon Musk wäre das sehr interessant zum Beispiel, vielleicht für andere Interessenten in Amerika. Aber hier sind wir dann, also das ist eben ein bisschen hypothetisch, da habe ich selbst so keine gute Beweise. Ja. Also es kann, Möglichkeit sagen, also Milei hat sich sehr eng an Trump gebunden und Trump hat sich auch an Milei gebunden und dann rein politisch würde es sehr schlecht aussehen, auch für Trump, wenn Milei scheitern würde. Und naja, dann kann man das auch einfach rein politisch so erklären, dass Milei war ja in New York und dann hat er gesagt, naja, wir haben, irgendwie ist das Geld alle weg jetzt und wir haben Probleme mit dem Wechselkurs und dann sagt er besser, naja, gut, das ist nicht so gut, aber du machst ja was Gutes da unten und du bist unser Mann in Südamerika, also geben wir noch 20 Milliarden dazu.
Ja, du hast selber schon den Verschwörungstheorie-Aluhut angedeutet und etwas, was für mich im Hinterkopf schwingt, den Kredit an vom Internationalen Währungsfonds hast du bereits angesprochen, die Amerikaner genauso. Wir können vielleicht auch noch davon sprechen, dass Milei beim Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab war. jetzt, er hat dort eine Rede gehalten, die durchaus gegen Sozialisten gerichtet war. Aber ein Punkt, der mir im Hinterkopf schwebt, ist, 2017 hat Klaus Schwab schon mal erklärt, es gibt Leute, die sind Anti-Establishment, also er hat Libertäre durchaus auf dem Schirm und versteht, diese Leute sind komplett gegen die bisherigen Systemregeln im demokratischen Diskurs, wie wir uns das vorstellen, und gegen die österreichische Schule gerichtet. Und was mir vorschwebt, was ich jetzt in Milleys Politik sehen kann, ist, sie gehen... Es ist keine Verschwörung hinter irgendwie verschlossenen Gardinen. Man braucht nur gleiche Interessen und kann dort dann in eine entsprechende Richtung gehen. Also ganz so plastisch ist es nicht, wie es manchmal wirkt. Aber der Punkt ist, einen libertären, selbstbezeichnenden Anarchokapitalisten zum Präsidenten eines Landes zu machen und der behauptet, ich führe libertäre Politik durch. Hm. Dann können alle im Nachhinein mit dem Finger auf ihn zeigen und seht ihr, es hat nicht geklappt. Ja. Und deswegen ist mir das hier auch so wahnsinnig wichtig, weil ich ein überzeugter Libertärer und Anhänger der österreichischen Schule bin, klarzustellen, dass Milley nichts Libertäres und nichts im Einklang mit der österreichischen Schule gemacht hat, um zu sagen, ja, es sei für Dina Mus hat so ausgedrückt, das war nicht der wahre Libertarismus. Das, was genau, ja. Was die Kommunisten sonst immer über Lenin oder ihre kommunistischen Praktiken sagen. Und wir müssen halt schon, während Milley noch im Amt ist, hingehen und sagen können, er führt hier nichts durch, was der österreichischen Schule entspricht. So Mises, Rothbard, Hopper, alles das, was wir sonst die ganze Zeit sehen, das ist nicht Milleys reale politische Praxis. Und wenn wir das nicht anprangern, dann werden wir irgendwann die Deutungshoheit darüber verlieren, weil Milley halt ins Amt kommt und das halt behauptet. Und die Leute wollen das gar nicht verstehen, sondern sie tun die ganze Zeit so, als hätte er hier gewisse Reformen angeführt. Und dabei ist dann auch immer so ein bisschen das Problem, ja, natürlich hat er ein bisschen was gemacht. Natürlich hat er hier und da Staatsangestellte entlassen. Natürlich hat er dort ein bisschen Reformen für Wohnungsbau gemacht. Und manche Sachen sind sicherlich auch gut und ihm positiv zuzurechnen. Und auf der anderen Seite ist es so, ja, er hat Inflation erhöht, er hat auch Steuern wieder erhöht, aber netto war es denn positiv? Was würdest du sagen?
Naja, also...
Ich weiß, das ist unglaublich schwierig. Wie soll man das genau beurteilen? Aber genau das ist eben der Punkt. Es ist eben so ein vom Totalversagen hin zu einem, naja, vielleicht war es jetzt ein bisschen weniger Versagen, aber alles in allem halt nicht gut. Oder auf jeden Fall nicht der Erfolg, auf den wir gehofft haben.
Genau. Das, also ich habe den Vergleich in meiner Rede in Bodrum gemacht mit Carlos Menem, der amtierender Präsident in den 90er Jahren war, 89 bis 99. Mhm. Und Menem war ein Peronist. Aber Menem hat eine Währungsreform durchgeführt, damals war auch eine Hyperinflation in Argentinien. Er hat tatsächlich die Währung abgeschafft und eine neue Währung eingeführt, die 1:1 zu dem Dollar gebunden war. Mhm. Das hat am Ende nicht geklappt, da war dann ungefähr 2000 war dann wieder große Inflation in Argentinien. Aber er hat eine sehr radikale Währungsreform durchgeführt. Er hat versucht zu deregulieren. Er hat auch sehr viele Staatsbetriebe privatisiert, so Eisenbahn, Telefonfirmen und ähnliches. Also, ich sage nicht, dass Menem am Ende so ein richtig guter, erfolgreicher Präsident Argentiniens war, aber nur, dass Milei ist vielleicht nicht ganz so radikal, wenn wir ihn in diesem Kontext sehen. Ich denke, generell ist es halt so, dass in Entwicklungsländern dann ist es öfters möglich, eine radikalere Politik einzuschlagen als hier in Europa. Also es ist völlig klar, dass im Vergleich zu von der Leyen oder Friedrich Merz oder wer auch immer in Europa ist Milley radikal. Und im Vergleich zu vielen in Amerika ist er auch radikal. Aber er ist eigentlich nichts Besonderes. Ich denke, also wieder, wenn man seine Politik objektiv bewertet, dann ist sie eigentlich nur eine Wiederholung von was man Washington-Konsensus nennt. In den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren, haben die internationale Währungsfonds, die Weltbank, die amerikanische Regierung haben sich zusammengesetzt und so überlegt, welche Reformen sollten sie Entwicklungsländern vorschlagen. Soweit ich weiß, gibt es so keine offizielle Liste, aber das ist ein ziemlich klares Programm, das sie da formuliert haben.
Vielleicht ganz kurz. Ich weiß nicht, ab wann ein Land als Entwicklungsland gilt, aber Argentinien ist schon mindestens ein Schwellenland, oder?
Ja. Also ich meine nur nicht so hoch industrialisiert oder hochentwickelt wie Europa oder...
In Ordnung, ja.
Aber diese Washington-Konsensus, das ist halt Privatisierungen, Deregulierung, Privatbesitz ziemlich sicher garantiert, eine Öffnung dem Weltmarkt gegenüber, eine Öffnung für internationales Kapital und solche Sachen. Und gut, eine Steuerreform. Aber die Steuerreform, und das ist wirklich der Punkt hier, für mich zumindest, oder ich denke für Libertäre general, es zielt nicht darauf ab, dass man die Steuer senken. Das ist generell nicht das Ziel der Washington-Konsensus. Das Ziel ist, dass der Staat wird, wie sagt man, also das Einkommen des Staates wird stabiler und höher. Also man will die Steuer effektivisieren, nicht senken. Mhm. Man will die, wie heißt das vielleicht, also die Steuerbase, die die Menge der Steuerzahler will man erhöhen. Einfach damit der Staat finanziell sicherer wird und damit die Staatsanleihen, die Obligationen des Staates bessere Investitionen werden. Mhm. Und naja, also das ist halt der Washington-Konsensus und das ist halt auch, was Milei gemacht hat. Also eine gewisse Deregulierung, das stimmt und das ist nicht schlimm. Und dann eine Steuerreform, wo er eben, er hat, manche Steuer sind ein bisschen gesunken, manche sind ein bisschen gestiegen. Er hat die, jetzt habe ich vergessen, wie sie hieß, er hat die Steueragentur in Argentinien abgeschafft, aber nur damit er eine neue Defizit da einführen konnte. Mhm. Und das ist eben, er will halt den Staat finanziell absichern. Und er will halt, dass der Staat besser, günstiger Kredite aufnehmen kann. Und das, also für mich, das ist ziemlich deutlich, dass das ist so ein Mainstream neoliberaler Washington-Konsensus-Politik. Das ist kein Libertärer.
Ja. Von wann ist der Washingtoner Konsens? Also auf jeden Fall vor dem Mauerfall, ne? Also es kam noch
80er Jahren, also so Mitte, Ende 80er Jahren haben sie diese Ideen formuliert.
Ja.
Der Begriff wurde, ich glaube, 88 oder 89 oder so geprägt.
Ja, weil ich muss mich ein bisschen zurück zu dem Zeitpunkt erinnern, also zweierlei bei Hoppe. Er hat da schon einmal, als es noch die reale Sowjetunion gab und wir noch von einem realen Kampf diskutieren zwischen Kapitalismus und Sozialismus, also dem realen Sozialismus, wie er war, da war der Kapitalismus im Westen schon dermaßen aufgeweicht, dass wir im Prinzip von einer Sozialdemokratie sprechen. Mhm. Und eben, wenn wir mit Milleis eigenen Worten Anarchokapitalismus zum Primat erheben, dann müssten wir eigentlich schon längst von ganz anderen Dimensionen sprechen als diesem Washingtoner Konsens. Das ist das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Was würdest du denn sagen, wie es weitergeht? Jetzt ist gerade Milei in der Wahlkampfphase von den Midterms oder was ist? Ich bin nicht tief im argentinischen Wahlsystem. Ja. Aber wenn er nochmal gewählt wird oder wenn er eben nicht mehr gewählt wird, was wäre deine... Ich weiß, es ist alles nur ein Bauchgefühl und Kristallkugel sehen, aber was würdest du schätzen? Wie geht es weiter? Wenn Milei mehr Mehrheiten gewinnt, würdest du denken, er könnte das Ruder noch auf eine Art und Weise rumreißen, die uns sagt, okay, er könnte doch noch viel mehr libertäre Reformen umgehen, oder ist es überhaupt nicht gewollt? Also ich sehe es gar nicht mehr. Ich sehe einen offenen Betrug vor mir und ich weiß nicht mehr, wie es endet, aber ich befürchte, ich sehe schwarz für Argentinien, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie aufrichtig er ist am Ende, aber
ja.
Lass uns dann doch positiv bleiben. Er hat ja dann diese Wahl Ende Oktober, ja, so ein Midterm und also, wenn die Peronisten da eine Mehrheit gewinnen oder einfach eine so große Minderheit haben, dass sie alles bremsen können, dann passiert sowieso nichts in Argentinien mehr. Also Milei hat ja zum Teil einfach, wie heißt das, einfach per Dekret, also ohne die Legislatur regiert.
Das ist erstaunlich. Entschuldigung, wenn ich das kurz einwerfe. Aber das ist immer das, was die Demokraten einwerfen. Ne? Immer so, wie es ihnen passt. Auf der einen Seite, ja, Milei hat nicht die Mehrheiten im Parlament. Er kann gar nicht die Zentralbank abschaffen. Er ist komplett durch eingeschränkt. Das gilt immer dann, wenn er nicht das durchsetzen kann, was wir gerne hätten. Aber auf der anderen Seite macht Milei das per Dekret und da ist das dann super in Ordnung, wenn er dann gegen demokratische Grundsätze verstößt. Also da blicke ich nie so richtig. Das nimmt man sich immer, wie man es gerade braucht.
Ja. Also ich wollte nur sagen, das ist wahrscheinlich begrenzt, wie lange er weiter per Dekret regieren kann. Mhm. Ich will aber auch sagen, auch wenn er die Zentralbank per Dekret nicht abschaffen kann, er könnte doch sagen, bitte drücken Sie ein bisschen weniger Geld ab jetzt oder bitte drücken Sie gar kein Geld ab jetzt. Also das...
Ja. Er hätte auch Bus Bausili nicht einsetzen müssen, der sowieso super korrupt ist, aber ja.
Ja. Das ist dann auch eine andere Sache, die so jetzt hier rausgekommen ist, dass er ist wahrscheinlich von ziemlich korrupten Leuten umgeben. Mhm. Und es hat ihn selbst noch nicht so direkt betroffen, aber seine Schwester scheint auch irgendwie in einem Skandal verwickelt zu sein jetzt. Also das, also das sieht auch so nicht besonders vertrauenswürdig aus.
Ich krieg da jedes Mal dann vorgeworfen, ich würde ja nichts von Realpolitik verstehen. Und das ist jedes Mal das Argument gegen mich von den Leuten, die nicht tief in die Ökonomie gehen wollen, sondern die mir nur die Demokratie erklären wollen, als ob ich ein überzeugter Demokrat wäre und kein Anarchokapitalist. Und dann erzählen sie mir, ja, er konnte doch gar nicht anders. Also, er kann ganz schön viel, wenn er eigentlich will. Also man ist nicht ohne Grund Präsident. Ja. Aber naja. Vielleicht doch zu einem positiven Ausblick. Also gehen wir mal davon aus, Milei wäre jetzt doch in irgendeiner Art und Weise der, den wir gerne sehen würden. Also er hätte schon eine Menge Gestaltungsspielraum. Was könnte uns denn erwarten, wenn wir vom Positivsten ausgehen?
Also ich muss erst mal sagen, ich erwarte mich so geldpolitisch nichts, weil ich denke, dass da ist der, das versteht er einfach nicht. Da ist er einfach nicht einer von uns. Und das ist einfach so. Das kann ich mich täuschen, aber da, also dann habe ich, nee, das glaube ich wirklich nicht. Das bin ich sehr sicher. Ich denke, also positiv, wenn er an der Macht bleibt die nächsten paar Jahre für die Argentinier, naja, wenn dann der Immobilienmarkt bleibt hoffentlich ziemlich frei. Da hat er ja was getan. Vielleicht könnte man auch so reale Steuersenkungen erwarten, erhoffen.
Da kam auch noch mal was, ne? Er hat noch mal Sozialreformen erhöht.
Er hat eben so verschiedene, verschiedene so Sozialgelder hat er erhöht. Ja. Aber also das ist ja so pur sozialdemokratischer Wahlkampf.
Das hat für mich so gewirkt wie, ich möchte unbedingt nochmal gewählt werden. Und ja. Deswegen schmeiße ich da jetzt irgendwie nochmal Steuergeld aus dem Fenster.
Ja, das denke ich auch. Das ist halt so. Aber also wie gesagt, ich erwarte mich so keine geldpolitische Veränderungen, also auch nicht unbedingt eine Hyperinflation, aber dieses dysfunktionelle System wird einfach weitergehen. Vielleicht eine Dollarisierung, aber das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr optimistisch und im Moment sehe ich gar nicht, wie sie das durchführen würden. Der Sozialstaat, Wohlfahrt, das wird er nicht reformieren, das glaube ich nicht. Das ist vielleicht auch einfach politisch unmöglich, wenn wir so moderat reden wollen, wenn er die Wahl gewinnen will, aber
ja.
Er hat einfach auch nicht versucht, also das muss man auch sagen. Ja.
Auch Dezentralisierung war bei ihm halt nie eine Sache, wo ich mir immer gedacht habe, wäre etwas, wovon, das hat er allerdings tatsächlich auch im Wahlkampf schon nicht gesagt. Also ich bin natürlich nicht mit Argentinien tief vertraut. Ich weiß nicht, in wie viele Bezirke Argentinien unterteilt ist, so wie 16 Bundesländer in Deutschland. Aber er hat Macht mehr auf sich vereint, als sie zu dezentralisieren, was selbst Trump ein Stück weit getan hat. Ja. Also auch da kann man ihm nicht die positivsten Entwicklungen sehen.
Da hat er gesagt, dass das Problem ist, dass die Bundesländer in Argentinien sind die große Geldverschwender. Und dann, also wenn er dann dezentralisieren würde, dann würde Argentinien viel, viel sozialistischer werden.
Das ist auch widersprüchlich, oder?
Also vielleicht, da kenne ich mich auch nicht so genau aus, aber vielleicht ist es dann so, dass in Bundesland Buenos Aires, dann wären sie dann sehr, sehr links und würden etwas sehr links versuchen. Aber sie würden dann auch sehr schnell merken, dass das funktioniert nicht, dass das alles wird noch dysfunktioneller. Sie würden sehr schnell merken, dass das Geld reicht nicht. Also es gibt ja einen riesigen Unterschied zwischen dem argentinischen Staat und den Bundesländern in Argentinien, dass der Staat hat halt eine Zentralbank, das haben die Bundesländer nicht. Also sie haben überhaupt nicht dieselbe Finanzierungsmöglichkeiten als der Staat. Ich denke zumindest langfristig wäre also in Argentinien natürlich auch eine Dezentralisierung viel besser als was Milei macht hier. Das ist aber, das habe ich auch Nebenbemerkung in Spanien gemerkt, dass manche Libertärer meinen auch, dass so Dezentralisierung in Spanien ist keine gute Sache, weil die Kataloner sind sehr, sehr links oder andere Provinzen sind sehr links. Das ist vielleicht auch einfach so ein kultureller Unterschied, das könnte sein.
Das mag so sein. Hopper hat mal erklärt, dass man den Leuten die Sezession auch dann erlauben sollte, wenn sie extrem links sind. Katalonien ist ein Paradebeispiel dafür. Und ein anderes ist Schottland nach dem Brexit. Die Schotten sind auch extrem links und die hassen halt die Engländer mehr als die EU. Und manche verstehen das nicht so richtig, dass sie wir stehen unter der Fuchtel von England und das wollen wir nicht so richtig. Deswegen wollen sie jetzt in die EU zurück und verstehen nicht, dass die EU noch viel sozialistischer ist als England. Aber man sollte halt den Leuten die Eigenverantwortung, Sozialisten sind so lange Sozialisten, bis ihnen das Geld ausgeht und sie dann irgendwann merken, okay, das funktioniert hier nicht weiter. Ja. Wenn ihnen das Geld anderer Leute ausgeht, dann hört das irgendwann schnell auf, wenn sie merken, sie müssen jetzt die Eigenverantwortung tragen. So, so denke ich, kann man es gut zusammenfassen. Ja, Christopher, magst du uns vielleicht noch ein bisschen über dich persönlich informieren darüber, woran forschst du eigentlich sonst jenseits von Millay und wo kann man Artikel von dir finden? Ich kann noch sehr gut auf ein Gespräch von dir mit Ryan McMacken bei, ich meine, Radio Rothbard verweisen. Da ging es auch um die, wenn eine Zentralbank abgeschafft wird, ja, da hast du 50 Minuten auch nochmal über dieses Thema intensiver gesprochen für alle Zuhörer, die der englischen Sprache mächtig sind. Und ansonsten, was kann man von dir sonst noch so erwarten? Wo kann man Gutes von dir lesen?
Ja, meistens habe ich bei dem Mises-Institut, wenn ich sowas kleinerer, populärer Beiträge geschrieben habe, sind sie da veröffentlicht worden auf Englisch. Auch manchmal bei dem deutschen Mises-Institut. Sonst forsche ich so meistens in Sachen der Geldtheorie und der Geldpolitik. Millay war eigentlich nur so eine Nebensache für mich, aber ich habe dann vom Anfang an gedacht, dass hier stimmt was nicht, hier muss man ein bisschen korrigieren. Ja. Und meistens versuche ich, wenn ich etwas publiziere, es dann auf meinem Twitter-Account zu verlinken. Mhm.
Also Twitter-Account, genauso wie die Autorenbeschreibung bei Mises.org, verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung, damit das jeder sofort finden kann. Ja,
ich bin bei dem Institut für Wirtschaftspolitik bei der Universität Leipzig. Das ist ja sozusagen meine normale Arbeit.
Wie viel österreichische Schule findet man denn da drin? Ich weiß nicht, wie das in deutschen Instituten sonst so der Fall ist.
Gunter Schnabel ist vielleicht bekannt.
Ja.
Er ist im Moment nicht mehr bei uns, seit letztem Jahr. Aber er ist immer noch so mit dem Institut verbunden.
Gunter Schnabel durfte ich leider noch nicht fürs Ferngespräch gewinnen, falls er dieses super schöne Video hier sieht. Ich würde zu gerne mit ihm sprechen. Ich habe mir sein Buch mal auf der Swiss Bitcoin Conference 2024 unterschreiben lassen. Ich würde sehr gerne mit ihm darüber sprechen, aber ja.
Ja, und dann habe ich auch einige Kollegen, die libertär Österreicher sind oder offen davon sind, also direkt am Lehrstuhl bei uns. Will ich aber nicht alle Namen hier verraten.
Nein, aber finde ich im Allgemeinen schon schön, dass es vielleicht ein klein wenig Einzug der österreichischen Schule in die allgemein doch von sehr stark von Keynesianismus beeinflussten Wirtschaftsbereiche oder Forschungen oder so weiter gibt. Vor allem, man sagt ja immer so schön, wenn man in der Volkswirtschaftslehre unterwegs ist und man kritisiert die Zentralbank, dann hat man nicht sehr lange einen Job. Also wenn das funktioniert, dann bin ich sehr froh.
Naja, ich bin immer noch da zumindest. Wie lange das dauert, weiß ich nicht.
Ja, wollen wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Christopher, ich danke dir sehr für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht, wenn nochmal sowas Gigantisches ansteht wie Millay oder ich weitere intensive Fragen zur Wirtschaftstheorie habe, können wir gerne nochmal miteinander sprechen. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ja. Mir auch.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.